Ja, liebe Geschwister, schönen Dank wieder für die Einladung und auch unserem Bruder für die Auswahl dieser schönen Lieder. Vielleicht hat es auch Uwe gemacht, ich weiß es nicht genau. Ich denke, es ist schön, dass wir solche Lieder haben und auch die Möglichkeit, die technischen Möglichkeiten, sie hier abzuspielen und auch immer wieder mitzusingen. Ich habe uns heute Morgen auch ein Lied mitgebracht, ein altes Lied. Das dritte, was wir gesungen haben, das geht ja auf diese Bibelstelle zurück aus Psalm 103. Wir haben es auch eingeblendet gesehen. Und wie gesagt, ich habe uns heute auch ein altes Lied mitgebracht. Ich weiß gar nicht genau, wie es geklungen hat. Und wenn ich es wüsste, ich denke, es ist besser, ich singe es euch nicht vor. Ihr sollt ja auch hier bleiben und konzentriert nachher zuhören können. Es ist ein Lied auch aus den Psalmen. Vielleicht ist es 3000 Jahre alt, vielleicht noch älter. Es wurde damals kräftig gesungen zu mehreren Anlässen. Ich werde uns in der Predigt noch ein bisschen näher drauf eingehen und noch mehr dazu sagen. Wie gesagt, ein Psalm. Ich möchte uns heute Morgen einen Psalm vorstellen. Es ist ein sehr bekannter, schöner Psalm. Ich mag ihn sehr gerne. Ich hoffe, ihr mögt ihn auch sehr gerne und vor allem, dass er euch gut tut. In eurem Alltag, mir in meinem Alltag. Das ist, denke ich, auch Gottes Anliegen gewesen. Drum ist dieser Psalm auch in die Bibel reingeraten und nicht irgendwie verloren gegangen, so als schnelles Lied, mal schnell gedichtet, mal schnell gesungen und nach ein paar Jahren war es vergessen, sondern es ist, wie gesagt, einige tausend Jahre alt. Man weiß es nicht genau, wann es genau entstanden ist. Wahrscheinlich habe ich gelesen, zwischen 1400 vor Christus bis 400 nach Christus, in der Zeitspanne, irgendwann. Es ist auch nicht von unserem David, von dem ja die Hälfte der 150 Psalmen stammt, sondern es steht auch nicht drüber, von wem es gedichtet worden ist und von wem die Melodie kommt, das steht schon gar nicht drüber. Als Thema habe ich uns eine Zeile aus dem Psalm gewählt und dann wird euch der Psalm gleich bekannt vorkommen. Gott schläft und schlummert nicht. Gott schläft und schlummert nicht. So einen Gott haben wir an unserer Seite, der nicht schläft und nicht mal schlummert, nicht mal ein, sag mal mit meinen Worten, ein Nickerchen macht, nicht alle so ganz genau mitkriegt, bisschen, weil er müde ist. Bisschen eingeschlafen ist und dann nach ein paar Minuten dann wieder ganz lebendig da ist. Nicht mal schlummern tut er. So steht es jedenfalls in diesem Psalm beschrieben. Aber zuvor zur Einleitung zwei Fragen. Wer kann mir helfen und mich beschützen angesichts der Sorgen und Probleme, die mich bedrängen und zu überfordern drohen? Wer kann mir helfen und mich beschützen? Ich denke, das ist eine sehr alte Frage, die Menschen betroffen hat, immer schon, seit es Menschen gibt, die Menschen umgetrieben hat, damals, und ich denke, so ist es durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende geblieben und auch uns bedrängt diese Frage, wer kann mir helfen und mich beschützen? Wenn mir die Sorgen zu groß werden, die Probleme zu groß werden und ich nicht mehr über diesen Sorgenberg hinwegschauen kann. Und dann eine zweite Frage. Wer hat überhaupt die Macht, die Situation zu verändern? Wer hat die Macht? Und ich denke, das wird uns gleich klar sein als Christen, dass unser Gott die Macht hat, aber das war auch damals eine Frage, wer hat die Macht, wer kann mir helfen in meiner Situation, wem ist das möglich? Und ich denke, heute kommen unsere Zeitgenossen nicht unbedingt darauf, dass unser Gott uns helfen wird. Sie haben allerhand verschiedene Hilfsmöglichkeiten, die sie sich ausgedacht haben, die sie in Anspruch nehmen und wo sie versuchen, Hilfe zu bekommen, aber nicht unbedingt der christliche Glaube, sonst wäre wahrscheinlich euer Gottesdienstraum unser genauso in Urbach Empore, alles dicht voll, euer Tür wäre offen und die Menschen würden reinströmen und sagen, ja, ich will neu Antworten haben, wer mir helfen kann, meine Probleme des Alltags zu lösen. Ich lese uns diesen Psalm nach dem Luthertext, Psalm 121, ein Wallfahrtslied, wie schon angedeutet ein Lied und ich erspare mir es zu singen und ich wüsste auch gar nicht, wie die Melodie geht. Und dann heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Eine alte Frage, bis heute eine Frage, die uns auch heute beschäftigt. Und dann im nächsten Vers die Antwort, meine Hilfe, so jedenfalls der Psalmschreiber, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass sich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Und dann zwei Segensverse am Schluss. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ein Wallfahrtslied. Eins von 15 Wallfahrtsliedern, die uns wiedergegeben sind von Psalm 120 bis 134, also 15 Lieder am Stück, kürzere Lieder, die wurden gesungen bei den großen Wallfahrten des Volkes Israel. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Vielleicht wurden sie auch auf den 15 Tempelstufen gesungen. Man weiß es nicht ganz genau, bis zum Tempel, bis man dann angekommen war in Jerusalem beim Tempel, waren wohl noch 15 Stufen und vielleicht auf jeder Stufe ein Psalmlied gesungen, bis man dann in die Nähe Gottes, wo sein Heiligtum war auf Erden, bis man dann dort angekommen war. Vielleicht hat man es da nochmal gesungen, vielleicht unterwegs immer mal Pause gemacht und sie wurden dann entsprechend gesungen. Wie gesagt, eins der Wallfahrtslieder, was im alten Israel wenigstens an drei verschiedenen Festen immer wieder gesungen wurde. Ich lese uns einen Vers aus 5. Mose 16, Vers 16. Da heißt es folgendermaßen, 5. Mose 16, 16, dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist in deiner Mitte, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, zum Fest der ungesäuerten Brote, also zum Passafest, zum Wochenfest, in der Zeit, wo wir Pfingsten haben, Zeit der ersten Garben, die damals schon reif waren. Im Buch Ruth lesen wir ja davon, die kamen dort an, in Kanaan, als die erste Ernte war und die junge Ruth sofort angepackt hat und dann Ähren gesammelt, was für Witwen und Waisen, für arme Menschen stehen geblieben war auf dem Felde. Ich glaube, ich durfte schon mal bei euch darüber predigen, über das Buch Ruth, ein spannendes Buch. Ich predige gern zum Muttertag, wenn ich da irgendwo eingeladen bin, gerade über Ruth, das bietet sich, denke ich, gut an. Also, zum Passafest wurden diese Wallfahrtslieder gesungen, zum Fest der ersten Ernte und zum Wochenfest der ersten Ernte, wie gesagt, und zum Laubhüttenfest, also im Herbst, wenn die Herbstfrüchte eingefahren wurden. Dann heißt es weiter, sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern ein jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Also nicht mit leeren Händen, sondern auch ein Opfer bringen. Ja, du hast uns gesegnet, Herr, wir geben dir ein bisschen davon zurück. Und so ist es ja auch mit unseren Kollekten. Wir geben unserem großen Gott ein bisschen von dem vielen zurück, was er uns anvertraut hat. durch das, was wir in unserem Berufsleben verdienen können oder was wir durch die tolle Versorgung, durch die Rente bekommen können, geben wir ihm ein Stück ab. Aus Dankbarkeit, nicht aus Muss, aus Pflicht, du musst und so, steht hier nicht, sondern wie gesagt, ich denke, die meisten haben es auch mit frohem Herzen gemacht und wir sollen es ja heute auch mit frohem Herzen tun, ein Stück davon zurückzugeben, was Gott uns anvertraut hat. Die Praxis der Wallfahrt erinnerte Israel an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten, das Passafest, und die Wüstenwanderung ins verheißene Land Kanaan. Darüber aber hinaus aber auch an die begrenzte Wanderschaft des eigenen Lebens auf Erden. Also daran hat auch dieser Psalm erinnert, wir kommen noch drauf zurück. Und wir wissen, auch unser Herr Jesus als Kind war mit seinen Eltern unterwegs zu diesen Festen und wahrscheinlich hat er auch kräftig gesungen. Wir haben leider keine Tonaufnahme. Ich würde euch bitten, dass wir es dann einspielen. Aber wir haben keine Aufnahmen, wie gesagt, davon. Aber ich denke, er hat mitgesungen. Und wir kennen ja diesen biblischen Bericht, Lukas 2, als er dann verloren gegangen war, im Tempel geblieben ist, diskutiert hat mit den Geistlichen damals und die sich gewundert haben über seine Weisheit, die er durch seinen Vater im Himmel damals schon als kleiner Junge mit wahrscheinlich 12 Jahren bekommen hatte. Also das war die Praxis, Erinnerung an das Gute, was Gott ihnen getan hat und das Zweite auch an die Zeit, die wir hier auf dieser Erde verbringen, an die Wanderschaft des eigenen Lebens auf Erden. Und dann habe ich gelesen, dass in den uralten Lutherbibeln, ich glaube, wir haben gar nicht so eine alte zu Hause, dass ich hätte nochmal nachschlagen können. Der Luther hat nämlich vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt damals, so habe ich gelesen, dass da eine falsche Übersetzung steht, die, denke ich, auch ein Stück weit eine Rolle spielt für diesen Psalm. In Vers 1 heißt es, nämlich in den alten Lutherbibeln, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Von den Bergen kam keine Hilfe, aber die Berge um Jerusalem herum, Jerusalem ist ja auf 800 Meter Meeresspiegel etwa, die Berge darum im Bergland, darum herum gab es mehrere Berge, die spielten, denke ich, auch für die Menschen damals eine große Rolle. Für uns heute vielleicht nicht so arg, aber ich denke, damals spielten sie eine sehr große Rolle sogar. Die Hilfe kommt also nicht von den Bergen, sondern vom Herrn. Das wird ganz klar auch ausgedrückt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und natürlich auch die Berge. Und die Hilfe kommt nicht von den Bergen, so wie wohl diese alte Übersetzung gelautet hat. Die Berge, da gab es viele heidnische Höhenheiligtümer. Auf den Bergen um Jerusalem herum, das war so in Israel, also vom Nordteil wurde geopfert, wurde angebetet. Die Sonne, der Mond spielt ja hier auch in unserem Psalm ein Stück weit eine Rolle. Das wurde dort angebetet und später auch in Juda, als Nordreich 722 vor Christus nicht mehr bestand. Auch im Südreich in Juda spielte es noch eine große Rolle. Unter König Manasse 696 bis 642, also der hat schon sehr lange regiert, dieser Manasse, wurden die Altäre des Baal, ich denke, dieser Begriff ist uns gut bekannt, und die Standbilder der Astarte wieder aufgebaut und der Herr, der Himmel, angebetet, in Anführungszeichen, der Herr, der Himmel, angebetet. Also auf den Höhen wurden heidnische Götter angebetet. Erst der König danach, da waren kürzere Könige dann, der Josia, 639 bis 609, bereitete diesem Tun ein Ende. Und es hat mich ein bisschen erschreckt, muss ich gestehen, als ich es nachgelesen habe, was da damals an heidnische Anbetung schon stattgefunden hat. Ich will das gar nicht so lang ausführlich hier vorlesen. Ich möchte ja, dass der Sonntag fröhlich bleibt für euch und zuversichtlich und durch den Psalm getröstet bleibt. Deshalb nur drei Verse. 2. Könige 23 wird das beschrieben, wer es gerne mal nachlesen möchte. Heute Nachmittag, wenn er gut gegessen hat, Mittagsschlaf gemacht hat, das ist dann sehr zu empfehlen. Aber ich denke, heute Morgen wollen wir uns das ersparen. Ich lese uns drei Verse wenigstens vor aus 2. Könige 23, ab Vers 4. Und der König Josia gebot dem hohen Priester Hilkia und dem zweitobersten Priester und den Hütern der Schwelle, dass sie aus dem Tempel, aus dem Gottesdienstraum damals, des Herrn hinaustun sollten, alle Geräte, die dem Baal und der Aschera und allem Heer des Himmels gemacht waren. Und er ließ sie verbrennen draußen vor Jerusalem im Tal Gidron und ihre Asche nach Bethel bringen. Also man wollte nichts mehr, man hat nicht mal auf dem Gerümpelplatz, sondern weg damit. Er wollte radikal da einen Schnitt machen. Und dann heißt es in Vers 5, und er setzte die Götzenpriester ab, die die Könige von Juda eingesetzt hatten, um auf den Höhen zu opfern, in den Städten Judas und um Jerusalem her, auch die dem Baal geopfert hatten, der Sonne und dem Mond. Da kommen diese zwei Begriffe, die in unserem Psalm auch eine Rolle spielen, und den Planeten und allem Heer am Himmel. Und er ließ das Bild der Aschera aus dem Hause des Herrn bringen, hinaus vor Jerusalem an den Bach Kidron und verbrennen am Bach. Kidron und zu Staub mahlen und den Staub auf die Gräber des einfachen Volkes werfen. Also man wollte nichts mehr zu tun haben und Josia hat richtig radikal Schluss gemacht damit. Später in Kapitel 2. Könige 23 heißt es in Vers 25, seinesgleichen, also von Josia, war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Es ist schon unwahrscheinlich, was damals stattgefunden hat, an heidnischen Leben, heidnische Anbetung, heidnischer Verehrung, was sie für Götzenbilder gemacht haben, für Statuen, die sie angebetet haben. Man sollte es nicht für möglich halten. Aber wir wissen ja, dass das Volk Israel auch ein Volk ist wie jedes andere und sich verleiten und verführen ließ, auch von den Göttern, die sie da in Kanaan vorgefunden hatten. Die zeitliche Einordnung, habe ich schon gesagt, vom Psalm 121, 1400 bis 400 vor Christus etwa. Aber der heidnische Kult in Israel und Juda, also im Nordreich und im Südreich, war nie ganz verschwunden gewesen. Das heißt, die Verehrung von Sonne, Mond und Sternen. Und im Schöpfungsbericht, was liest man da über Sonne und Mond? Gott hat Sonne und Mond als Lampen an den Himmel gehängt. Punkt. Wer es nachlesen möchte, 1. Mose 1, 16 bis 18, da wird das ganz kurz beschrieben. Zur Erleuchtung am Tag, dass wir nicht mit Taschenlampe unterwegs sein müssen und elektrisch Licht. Menschen im Norden von Europa, wer schon mal dort war, die wissen, im Sommer immer hell. Man braucht dicke Vorhänge, wenn man nachts dunkel braucht zum Schlafen. Und im Winter laufen die elektrische Beleuchtung, dass man es einigermaßen durchhält, je näher man dort an den Polarkreis kommt im Norden. Der Psalmdichter weiß, dass die Heiden auf den Bergen um Jerusalem herum ihre Opfer brachten. Und ich denke, das ist ein bisschen der Hintergrund auch zu diesem Psalm. Mir war das auch nicht so bewusst und ich habe es beim Vorbereiten nachgelesen und man versteht dann manches, denke ich, auch ein Stück weit besser. Seine Frage deshalb, woher kommt mir Hilfe? Die Heiden drumherum, die haben angebetet, das war bekannt. Die haben, je höher der Berg war, umso näher war man anscheinend am Himmel und an der Erhörung des Gebets und des Anliegens. So war das Denken der Menschen damals gewesen. Und seine Frage, woher kommt mir, als jemand, der es zu Gott halten will, woher kommt mir die Hilfe? Das ist ja auch die Frage am Anfang. Und dann kommt ein zweites dazu, natürlich die Berge und die Täler waren nicht ungefährlich. Wenn er unterwegs war auf der Wallfahrt nach Jerusalem, da wusste er, ja, gibt's Räuber unterwegs. Und wir haben ja das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo das auch die große Rolle spielt, dass dieser arme Mann da überfallen worden ist in den Bergen von Jerusalem, 800 Meter über dem Meer, runter in die Jordansenke nach Jericho, 30 Kilometer etwa, braucht man ja auch ein Weilchen, muss gut zu Fuß sein. Und wir kennen ja dieses Gleichnis, wo dieser Mann unterwegs war und auch erlebt hat, wie er überfallen worden ist. Und dann kommt die Antwort, wie gesagt, die alte Frage, die auch die Frage heute ist, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Für uns, denke ich, hoffe ich, sehr selbstverständlich. Ja, wir wenden uns an den Herrn im Gebet, lesen in der Bibel, gucken nach Trost in der Bibel, die wir brauchen für unseren Alltag, für die Probleme, die uns im Alltag bedrängen. Und es ist in diesem Psalm sozusagen eine Selbstvergewisserung für ihn. Meine Hilfe kommt vom Herrn, dem Schöpfer des Himmels und der Erde und auch der Berge, wie schon angedeutet, die hat er auch gemacht. Und die Frage, die ich uns stellen möchte, an wen wenden wir uns in unserer Not, in unseren alltäglichen Nöten, beim Unterwegssein in unserem Alltag, in kleinen und in großen Dingen, an wen wenden wir uns? Sind wir nervös, werden wir nervös, wissen wir gar nicht, wie wir uns verhalten sollen? Haben wir Traditionen, ja, mein Vater, meine Mutter, die Großeltern haben das und jenes gemacht, wenn es ihnen schlecht ging. Haben wir solche Traditionen? Sagen wir, ja, wir machen es wie alle Menschen um uns herum. Die machen sich nicht groß Kummer. Die machen ein Festle und dann sind sie wieder fröhlich für eine gewisse Zeit und das Leben geht wieder ganz normal und beschwingt weiter. Oder kennen Menschen auch andere Menschen, die ihnen helfen, und wir wissen auch Menschen, die mit dämonischen Dingen zu tun haben, wo sie hingehen und sich in die Hand schauen lassen, meinetwegen, und vieles andere Karten legen lassen. Ihr kennt das, dass viele Menschen auch dort ihre Zuflucht leider nehmen. Und ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wir wirklich eine fröhliche Antwort, eine begründete Antwort haben, wie unser Psalmdichter, meine Hilfe kommt vom Herrn, dass wir wissen, er hat mir geholfen, ich habe gebetet, ich habe in der Bibel gelesen, ich habe andere Menschen gefragt, die das auch machen, du, was meinst du, kannst du mir einen Trost geben, einen Rat geben und bei solchen Menschen Zuflucht gesucht und gefunden haben. Das wünsche ich mir, wünsche ich uns, dass wir solche Menschen auch an unserer Seite haben. Und dann geht es weiter, Vers 3. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Ja, sie waren zu Fuß unterwegs und der Alpverein war nicht unterwegs und hat die Wanderwege schön gebahnt und Schilder angebracht, dass sie auch richtig laufen. Das gab es alles damals nicht. Das war gefährlich. Man konnte ausrutschen, man konnte sich den Fuß vertreten, man konnte stolpern, konnte hinfallen und das ist ein ganz naheliegende Bitte gewesen für diese Menschen. Ja, da muss ich Zuflucht finden. Der kann mir helfen, dass ich auch mit meinen Beinen ohne Knöchelverstauchung, Verletzung und vieles andere mehr dort ankomme in Jerusalem beim Tempel, um dort mit anderen Menschen Gott loben und Gott anzubeten, wie wir es auch gehört haben, was damals dreimal im Jahr ja üblich war für sehr viele, die das auch gemacht haben. Und ein zweites, was hier genannt wird, der dich behütet, schläft nicht. Gut, auch sehr naheliegend, dass Gott nicht schläft. Und das Interessante, im nächsten Vers wird das nochmal aufgegriffen. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Hallo, das ist ihm so wichtig, das zu sagen. Das ist übrigens ein Wechsel gewesen. Zuerst fragt er ja sich in den ersten zwei Versen und dann bekommt er Antwort. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und er wird dir helfen und dir beistehen und dich behüten. Das kommt dann in den nächsten Versen. Da ist also jemand sozusagen, wie wenn es ein Zwiegespräch wäre mit einem anderen, der ihm diese Ratschläge gibt. Er schläft nicht und das wird nochmal aufgegriffen, eine Doppelung, es wird nochmal verstärkt. Auf den kannst du dich verlassen. Der ist wach, bei Tag sowieso. Er braucht auch keinen Mittagsschlaf. So wie es die Baalpriester gemacht haben und wie der Elia sie verspottet hat. Was, ihr müsst lauter brüllen auf dem Karmel, die hören euch nicht, die machen gerade Mittagspause. Lauter brüllen. Und die haben nochmal einen zugelegt. Und es hat sich nichts getan, weil sie mit diesem Gott, der der Schöpfer ist, der die Welt in seiner Hand hat, weil sie mit dem nicht Kontakt hatten, zu dem nicht Kontakt gehabt haben. Auf Gott ist Verlass, er behütet dich, so wird hier gesagt, auch in der Nacht. Und da wird sozusagen auch ein Stück angeknüpft an die Erfahrung, die sie gemacht haben bei der Wüstenwanderung, dass sie überhaupt frei geworden sind aus der 400 Jahre Knechtschaft in Ägypten. Am Anfang war es noch ganz angenehm und wir wissen von den Schilderungen, dass es dann immer härter wurde, der Pharao immer mehr den Daumen drauf gehalten hat auf das Volk Israel und sie zu Gott geschrien haben, hilf uns Herr, lass uns nicht alleine. Und Mose ja den Auftrag bekommen hatte, sie in das verheißene Land zu führen. Also sie haben Erfahrung gemacht und haben sich wahrscheinlich daran erinnert, dass Gott wirklich nicht geschlafen hat, sondern dass er bei ihnen war und dass er ihnen geholfen hat. Und so ist es geblieben, durch die Geschichte hindurch. Sie kamen immer wieder in große Bedrängnis, auch aufgrund der Sünde. Ich habe uns ein paar Verse gelesen aus dem 2. Königsbuch 23. Gott hat sie immer sehr hart gestraft. Und das ist bis heute so. Das, was sie heute erleben, nach dem Überfall der Hamas, das ist hart, knallhart. Das kostet viel Geld, das kostet viel Menschenleben, das kostet viel Trauer und viel Einschränkung. Das ist eine harte Phase, durch die sie auch heute durch müssen. Und ich denke, die meisten sind noch nicht so weit in Israel, Gott als den zu erkennen, der sie auch heute ihr Gott sein möchte, ihr geistliches Oberhaupt sein möchte. Das Politische, Netanjahu, das kennen Sie und seine Regierung und seine Einschränkungen durch die verschiedenen Gruppen, das kennen Sie. Aber zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs haben noch sehr wenige Kontakt heute. Und das sollte auch unser Gebetsanliegen sein, wenn wir eine Liebe für Israel haben. Und ich vermute, die meisten haben eine große Liebe für Israel, dass wir für die messianischen Gläubigen bitten, aber auch für die arabischen Christen beten, dass sie vielleicht auch noch stärker zusammenfinden. Nicht so, sondern mit offenen Händen zusammenfinden, weil sie einen gemeinsamen Herrn haben. Das sollte auch unser Anliegen sein. Aber wie gesagt, die Situation heute ist auch, dass es ein sehr säkularer Staat ist, dieses Israel. Leider, und dass es noch nicht so weit ist, dass sie den Herrn als ihren Herrn erkennen und ihn akzeptieren und ihn annehmen. Aber er lässt sie nicht im Stich. Nicht gestern, nicht heute und ich bin überzeugt, auch nicht in der Zukunft. Und dann geht es weiter. Vers 5, der Herr behüte dich, der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand. Ein Schatten über der rechten Hand. Man sieht nichts Konkretes, aber man spürt etwas. Man spürt da etwas, ein Schatten über der Hand. Ich habe den ganzen Arm gezeigt, aber die Hand ist ja am Arm. Über der Hand ist ein Schatten. Also es ist da etwas, der ihnen beisteht, wie ein Leibwächter sie begleitet im Alltag, in ihrem konkreten Alltag. So wird es hier in diesem Psalm beschrieben. Eine beschützende Macht, nicht nur am Tage, der Schatten am Tage, sondern auch in der Nacht haben sie jemand, der sie beschützt, der sie bewahrt. Damals in der Wüste, bei der Wallfahrt, vor Räubern, vor Gefahren, denen sie ausgesetzt waren, vor Zweifeln vielleicht, aber auch in der Nacht hat er sie begleitet. Vor versteckten, unkontrollierbaren Gefahren hat er sie auch begleitet. In der Nacht haben wir auch keinen Einfluss auf die Träume, die Ängste in den Träumen, die da verarbeitet werden, ausgedrückt werden. Auch das dürfen wir ihm sagen. Wenn wir Angstträume haben, wenn wir Depressionen haben, vielleicht die in der Nacht besonders spürbar sind, dürfen wir auch sagen, Herr, begleite mich auch in der Nacht, nicht nur am Tag, wo ich noch mehr Kontrolle über das Leben habe, auch in der Nacht, wo es unkontrolliert ist, wo ich es nicht im Griff habe. Und das wird, denke ich, in diesem Psalm auch wunderschön ausgesetzt. Und die Frage, die ich mir wieder aufgeschrieben habe, für mich, immer für mich zuerst, für uns alle aber auch, kennen auch wir Gefahren, Angriffe, Zweifel, die wir bewusst wahrnehmen und auch Verführungen, Fallen, die uns vielleicht gar nicht so auffallen, die wir vielleicht später merken. Mensch, da hat mir jemand eine Falle gestellt, ich bin reingefallen. Da hat mich abgeführt, abgelenkt von meinem Glaubensweg vielleicht sogar. Habe ich nicht vorgehabt, aber irgendwie bin ich abgekommen. Und ihr kennt leider wahrscheinlich auch Menschen aus eurer Gemeinde. Ich kenne Menschen in unserer Gemeinde, Menschen aus im Bekanntenkreis, die vom Glauben abgekommen sind, wo irgendwo eine Kreuzung war oder nicht mal eine leichte Weggabelung, wo man immer stärker abgekommen ist. Und dann traut man sich auch nicht mehr hin. Oh, was werden die sagen? Ja Mensch, dass auch du mal wieder kommst. Ja hallo, die hätte ich gar nicht mehr kennt. Ich denke, muss man sehr sensibel sein. Wenn Menschen dann wieder auftauchen, ich habe den Spruch schon manchmal gehört, das nächste Mal haben sie wirklich gedacht, ja, dass ich da überhaupt hingegangen bin, war eine Dummheit. Ich hätte es nicht machen sollen. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Ich denke, wir sind Begnadigte. Wir haben den Auftrag zu sagen, schön, dass du da bist. Ich habe dich lange nicht gesehen. Fühl dich wohl. Kann ich dir irgendwie was Gutes tun? Ich denke, das klingt anders wie, dass du auch mal wieder kommst. Schwäbisch ausgedrückt. Andere Dialekte drücken es natürlich anders aus in Deutschland, ist klar. Da kommt überall vor, Gar nicht vielleicht bewusst böse gemeint, sondern man schwätzt halt so danach und überlegt sich nicht die Folgen und das ist schade. Ja, und dann denke ich mir, kommen wir zu den zwei Segensversen. Die sind in meiner Lutherbibel nochmal richtig fett gedruckt. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Vor allem Übel, denke ich mir, von den offensichtlichen Dingen des Alltagslebens. Aber dann ist noch von der Seele die Rede. Er weiß, das ist noch ein Stück wichtiger vielleicht, wie so tägliche Gefahren, dass man sich mal die Hand verstaucht oder den Fuß vertritt, auch schlimm. Oder wer schon mal gehandicapt war, dass der Arm in der Schlinge war oder das Bein gebrochen. Ich hatte schon mal das Bein gebrochen. Oh, hallo, das war eine große Einschränkung. Und das im Winter, oh nein, das muss ich nicht ein zweites Mal haben. Das war nicht schön. Und vielleicht kennen einige von uns das auch. Aber es ist auch von der Seele die Rede. auch die Seele ist ganz wichtig, dass die Seele in Ordnung bleibt. Nicht nur die äußeren Gefahren auf dem Hin- und Rückweg hat Gott im Blick, sondern wie gesagt auch die Seele, die geistlichen Gefahren, die vom Glaubensweg abbringen. Damals, ich habe es am Anfang gesagt, war es die Verehrung der verschiedenen Götter. Ja, wir wollen doch tolerant sein. Jetzt sind wir in Kanaan und da wollen wir doch mal gucken, was haben denn die auch? Da wohnten ja auch Menschen. Was haben die auch für Götter gehabt? Ja, die müssen wir doch auch mal uns angucken näher. Und haben sie auch Dinge lieb gewonnen, die sie von Gott abgebracht haben, ohne dass sie es gemerkt haben, wo die Weggabelungen waren und sie langsam abgekommen waren. Das hatten sie auch gemerkt. Und ich denke, heute gibt es auch viele Ablenkungen. Der Zeitgeist, ja Mann, man muss doch in der modernen Zeit so leben. Ja, hallo, bist du von gestern? Ja, das kann doch wohl nicht sein. Du bist doch auch ein moderner Mensch. Wird uns ja auch oft eingeredet heute. Was modern ist, was zeitgemäß ist. Aber es wird uns nicht unbedingt eingeredet und sagen, du musst auf den, fest bei dem bleiben. Diese Stimme hört man, denke ich, weitaus weniger. Also viele Ablenkungen auch heute. Wie gesagt, eine als Beispiel habe ich genannt, der Zeitgeist, was man tut, wie man heute lebt. Auch, denke ich, eine schwierige Sache. Und dann der Schlussvers. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Eine Zusage des Segens für den Hin- und Rückweg vom Tempel in Jerusalem damals. Und für uns heute auch, denke ich, nicht nur, wenn wir hier unterwegs sind, sondern für Zeit und Ewigkeit wünscht er uns Segen. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Und darum ist es so wichtig, dass wir sagen können, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Das ist mein Weg bis jetzt und ich denke, euer Weg auch. Und das ist unsere Botschaft auch, die wir für Menschen haben, die das nicht kennen. Du, probier es mal mit dem Herrn. Da haben die damals vor tausenden von Jahren schon gute Erfahrungen gemacht. Ein ganzes Volk hat gute und auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe es nicht verschwiegen, denke ich mir. Da haben Menschen durch die Jahrhunderte, die sie an Gott gehalten haben, gute Erfahrungen gemacht. Und das ist auch die Einladung für uns heute. 4 Gründe, sich Gott wieder neu oder erstmals anzuvertrauen. Gott ist der Gott der Schöpfung. Und wenn wir jetzt so erleben, was da alles aufsprießt, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Regen kommt, dann können wir uns vor Staunen gar nicht zurückhalten, was da im Garten an schönen Pflanzen, an Gemüse, an Blumen, Pracht, auch an Unkraut aufsprießt. Da können wir uns gar nicht vorwehren, als zu sagen, Mensch, da ist einer, der hat uns nicht vergessen. Saat und Ernte wird nicht aufhören, Tag und Nacht hat er versprochen, auch dies Jahr hält das wieder. Ich sage immer, er sagt nicht, dass jedes Jahr gleich viel wächst. Das hat er uns nicht versprochen. Vielleicht hat er die Aufgabe uns gestellt, es besser auch auf unserer Welt zu verteilen. Und wie schlecht es klappt, ich denke, das wissen wir alle selber, wie schlecht es leider klappt. Gott ist der Gott der Schöpfung, der Gott der Geschichte. Das haben Sie erlebt, das haben wir vielleicht in unserer kleinen persönlichen Geschichte auch erlebt. Wenn wir durch Täler haben gehen müssen, wo es uns nicht gut geht, gesundheitlich, wirtschaftlich, in der Familie Probleme gab, aber Gott uns immer wieder, wenn wir uns an ihn gewendet haben, durchgeholfen haben. Gott ist der Gott des Alltags. Er möchte uns jeden Tag begleiten, dass es gelingt, dass das, was unbedingt nötig ist, dass wir das hinbekommen, dass das, wie gesagt, zum Erfolg führt. Und vor allem, er wird uns in Zeit und Ewigkeit beistehen und wir werden mal in Ewigkeit bei ihm sein. Ich denke, das ist das Größte, was uns passieren kann. Gott ist der Gott der Schöpfung, der Gott der Geschichte, der Gott des Alltags und der Gott von Zeit und Ewigkeit. Gott segne uns und uns gemeinsam. Amen.